Clubcast, der Podcast der Marketingclubs.
Hallo und herzlich willkommen zum Clubcast. Diesmal aus Stuttgart, Stuttgart-Heilbronn, Marketingclub lässt grüßen. Mein Name ist Anja Kalischke-Bäuerle und ich begrüße an meiner Seite, nämlich heute mal vor Ort, Robin Jörg. Hallo,
Hallo, grüße dich.
Wir sprechen heute über dein Startup. Genau, du machst nämlich was ganz, ganz Spannendes. Ich habe euch, die ihr jetzt zuhört, eins voraus. Ich durfte mir das jetzt vor Ort anschauen. Und ich kann so ein bisschen so meine Eindrücke mit reinwerfen in die Runde. Aber vielleicht holst du uns als allererstes mal ab, was genau, also A, wie dein Startup heißt und was euer Schwerpunkt ist, worauf ihr euch konzentriert.
Zuallererst Dankeschön für den Einstieg und herzlich willkommen auf dem Urban Harbor in Ludwigsburg. Genau. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Robin Jörg. Hallo in die Runde. Ja, unser Startup bzw. unser junges Unternehmen, was es inzwischen ist, mit dem Namen Urban Farm Up, ist in dem Segment des Vertical Farmings tätig und unsere Vision ist es, aus der Stadt für die Stadt Lebensmittel anzubauen. Das Ganze vom Acker bis zum Teller plastikfrei, vor allen Dingen auch nachhaltig in Form von CO2-positivem System. Und am Ende möchten wir natürlich auch eine Verfügbarkeit mit dem Ganzen. Mhm. Unser Ziel ist es, wirklich verfügbare, gesunde und nachhaltige Produkte eigentlich in jeden Großstädten anzubauen. Und da haben wir damals gestartet in Gießen, bei Frankfurt, eigentlich wie Apple heraus aus der Garage auf knapp 15 Quadratmetern.
Das ist ein schönes Bild.
Ja. Ja, also wir haben wirklich sehr klein angefangen und hatten wirklich auch die Zeit, also klar, wir hatten Corona dazwischen, da wurden uns in Anführungsstrichen 2 Jahre gestohlen, aber wir konnten in aller Ruhe das System, das Produkt entwickeln, konnten den Markt kennenlernen, konnten die richtigen Kunden definieren und haben uns eigentlich nach und nach so aufgebaut. Und so fing alles eigentlich ganz klein an.
Das sagt sich jetzt so leicht, ne? Das fing halt ganz klein an. Irgendwie musst du ja auf die Idee gekommen sein, das zu machen, also dich mit diesem Thema ja auseinanderzusetzen. Kannst du mal kurz skizzieren, wie du auf die Idee gekommen bist, weil nicht jeder würde jetzt ja in der Garage mal kurz Microgreens anbauen, würde ich jetzt mal sagen, also ich bin noch nicht auf die Idee gekommen und es ist ja auch, also ich durfte mir das ja anschauen, es ist ja technisch, also schon auch aufwendig, also da muss man sich ja viele Gedanken dazu machen, wie bist du auf die Idee gekommen, dich auf sowas zu konzentrieren?
Das hast du gut gesagt, ja, man musste sich natürlich viele Gedanken machen und wie hat alles angefangen? Ich habe schon immer den Drang dazu gehabt, mir so ein bisschen das Wetter anzuschauen, mir die Welt anzuschauen. Und auch schon als kleiner Junge hat mich so das Wetter inspiriert, der Regen. Mhm. Und ich habe inzwischen meine Passion gefunden. Ich habe mich auf dem Weg dahin, also gelernter Einzelhandelskaufmann, das hat mich aber auch nicht so ganz glücklich gemacht. Dort habe ich auch schon die ersten Erfahrungen in der Obst- und Gemüseabteilung sammeln durften, habe also ein Gefühl für Lebensmittel bekommen. Und im nächsten Schritt dachte ich mir, hey, das kannst du noch nicht gewesen sein. Habe ich mein Abitur nachgeholt und wollte eigentlich Richtung Umwelt oder Agrar studieren. Mhm. Allerdings habe ich dort auch festgestellt, dass ich dort nichts verändern kann und werde. Weshalb ich mir dann dachte, okay, dann gehe in die Richtung Wirtschaftsingenieurwesen, verdiene wenigstens Geld.
Ja, warum nicht? Ja.
Weil dort habe ich mich auch gesehen, also das fand ich auch sehr ansprechend. Dachte mir dann parallel zum Studium, hey, bau doch einfach was auf und mach dich selbstständig. Dann bin ich auf krummes Gemüse gestoßen. Das war vor 6 Jahren auch noch nicht so ein Thema. So die krummen Karotten, Äpfel, die teilweise weggeschmissen werden, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Mhm. Nur weil wir so auf die Optik getrimmt sind.
Ja, das ist verrückt, ja, das stimmt.
Und das hat mich aber auch nicht ganz so inspiriert und dann habe ich weitergesucht und bin dann irgendwann auf Vertical Farming gestoßen und Microgreens. Und wir waren somit in Deutschland eigentlich die Ersten, die das Ganze so publik gemacht haben. Und dann dachte ich mir, okay, habe das Ganze dann angebaut, Freunden, Bekannten zum Probieren gegeben und jeder war begeistert. Und dann dachte ich mir, let's go, do it.
Ja, aber es ist eine ganz besondere Technik, oder? Also da muss man sich ja auch erstmal reinfuchsen. Oder hast du vorher schon, keine Ahnung, den grünen Daumen gehabt?
Im Grunde genommen nein.
Okay.
Aber, das sagt Elon Musk auch so schön, Wissen ist überall. Wir haben den Vorteil des Internets. Wir müssen uns nur anwenden und uns informieren. Wir haben gelernt mit dem Tun und mit den Fehlern. Wir sind immer sehr lösungsorientiert und haben auch immer sehr schnell reflektiert. Das heißt, wir haben das System in Gießen Marke Eigenbau komplett selbst entwickelt, haben uns wirklich jeden Prozess angeschaut und optimiert. Wir hatten dort sehr schwierige Bedingungen, sehr wenig Platz und haben wirklich mit minimalen Mitteln das Maximale aus den Gegebenheiten herausgeholt. Und so kam dann eins zum anderen. Und aus der Idee ist inzwischen ein Geschäftsmodell geworden. Und aus dem Geschäftsmodell ist inzwischen eine Zukunft geworden. Also Microprints war der Anfang. Wir wollen ja noch viel weiter als das und wollen das Stadtgefüge neu denken und lenken und gerade im Bereich des Foods.
Das klingt mega spannend. Das sagt sich jetzt auch so leicht, ne? Du hast ja vorhin, also ganz am Anfang gesagt, dass du, als du noch Einzelhandelskaufmann warst, dass du deine Erfahrung ja so mit Obst- und Gemüseabteilung und dann mit dem Krummgemüse und so auch gesammelt hast. Gab es da irgendwie so einen Moment, wo du gedacht hast, hier läuft irgendwas verkehrt oder ich habe da eine andere Idee dazu oder da muss es andere Ideen geben?
Generell ja, weil wir befinden uns aktuell in einer Situation der Einweggesellschaft. Ich vergleiche das immer mit verschiedenen Zeitaltern, goldenes Zeitalter, Bronzezeitalter. Aktuell sind wir in den Einwegzeitalter. Also das heißt, es wird schnell produziert und auch schnell weggeschmissen. Mhm. Und da müssen wir wegkommen. Das ist mir halt auch sofort aufgefallen, weil halt wirklich im Supermarkt so viel an Lebensmitteln weggeschmissen wird. Das kann man gar nicht begreifen. Und wir sind es heutzutage gewohnt, in den Supermarkt zu gehen und Lebensmittel vorzufinden. Und die Zeiten waren mal andere. Und da müssen wir inzwischen mal etwas weiter in die Zukunft blicken. Und da fehlt aktuell halt wirklich so, natürlich von jedem so das eigene Interesse, was zu verändern. Aber zum anderen fehlt auch ein Konzept. Und da kam dann so auch schnell die Inspiration, dass man dort halt was für die Zukunft auch hinterlassen kann. Gerade für Nachfolgegenerationen ist es halt wichtig, auch einen grünen Fußabdruck zu hinterlassen. Und das Ganze hat mich inspiriert, das ganze Thema anzugehen. Mhm.
Auch wenn du keinen grünen Daumen hattest. Also ich denke da wirklich immer dran, weil ich überlege mal, okay, wie lange überlebt mein Basilikum zu Hause in der Küche? Der schafft es leider nicht so lang. Insofern habe ich persönlich großen Respekt vor dem, was ihr da tut. Aber ich durfte mir das ja anschauen. Es sieht auch sehr spacig aus. Ihr habt euch ja auf bestimmte Sorten oder bestimmte Produkte am Anfang jetzt mal konzentriert, wenn wir nochmal so bei den Produkten eben bleiben. Was war der Start und warum war das der Start?
Da haben wir uns natürlich auch erstmal gründlich den Markt angeschaut, analytisch das ganze Thema und haben halt dann auch festgestellt, okay, es gibt gewisse Sorten, die in Deutschland mehr gefragt sind oder auch saisonal gefragt sind und haben uns natürlich erstmal daran orientiert. Und dementsprechend haben wir dort eine Mixkiste integriert mit einem coolen Namen Gaumenfeuerwerk. Die hat's auch in sich. Die kriegst du auch später mit nach Hause. Und ansonsten gibt's noch sortenreine Kisten wie die Erbse, Gurke, Radieschen, Knoblauch, Basilikum, Fenchel und vieles mehr. Und immer nach dem Motto, weniger ist mehr, weniger Abfall, mehr Inhalt. Mhm. Das Ganze haben wir mit einem sehr innovativen Mehrwegsystem aufgebaut. Auch in Kooperation mit Rieber. Genau, noch kurz dazu, seit 2000.
Da hätte ich dich jetzt auch dazu gefragt, weil ich finde es sehr, sehr spannend. Tatsächlich, dass man wunderbar mit anderen Unternehmen halt einfach auch zusammenarbeiten kann, dass man sich ja gegenseitig, dass sich das so befruchtet, oder? Die Ideen, dass das Tun, ja, Kontakte etc. Ich finde, das ist tatsächlich ein großes Thema. Also bei dir ist es ja wirklich, es ist ja so ein ganz, also so ein Fall von, das ist ideal gelaufen, ja. Aber ich glaube, generell müsste das jetzt auch so ein bisschen so Teil der Botschaft auch sein für diesen Podcast, finde ich. Dass es Sinn macht, zusammenzuarbeiten und vielleicht auch mal über den Tellerrand zu gucken und zu sagen, wie kann man sich gegenseitig eigentlich unterstützen, wie kann man Dinge vorantreiben und weniger so dieses Ellenbogen und ich mache jetzt hier mein Ding und das ist jetzt hier mein Geheimnis und jetzt mache ich das so, sondern dieses, was kann man eigentlich zusammen bewegen. Und in dem Fall war es ja wirklich, also eine ideale Kombi, muss man auch sagen. Es ist nicht nur Zusammenarbeit,
perfect
sondern es
match,
ist eine tolle,
das schon,
ja, perfect match, genau. Genau, führ das gerne nochmal aus, weil das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ja.
Also erstmal kurz zu dir, hast du sehr schön gesagt, ein guter Einstieg. Ich würde das Tun nochmal unterstreichen, weil darum geht's am Ende des Tages. Und wir müssen global denken, weil wir sind eine Spezies auf einem Planeten. Und das ist auch so dieser Leitfaden, der mich inspiriert, weil wir haben ein globales Problem und das ist das Klima. Und vor allen Dingen brauchen wir neue Ökosysteme. Wir sollten keine zerstören, so wie es bisher in der Vergangenheit passiert ist. Wie du auch gesagt hast, Ellenbogen raus und Vollgas, sondern gemeinschaftlich und mit Kollaboration und vor allen Dingen auch starken Partnerschaften in die Zukunft gehen. Und wir benötigen jegliche Art von Wissen. Wir haben die Kooperation mit Rieber, Familie Meier. Und das sind natürlich ganz andere Ansätze. Wir haben durch die Kooperation natürlich unsere Erfahrung, unser Wissen aus dem Vertical Farming mit deutscher Ingenieurskunst aus Reutlingen von der Firma Rieber in ein Edelstahlsystem gesteckt. Dort haben wir wirklich das Ganze plastikfrei betrachtet, in der Produktion her bis zum Teller, also vom Acker bis zum Teller. Haben dadurch natürlich riesen große Vorteile, wie ein sehr hygienisches System. Das Edelstahl ist sehr langlebig, es sind also keine Weichmacher im Lebensmittel drin, so wie es bei den meisten Lebensmitteln der Fall ist. Und da haben wir gerade in der Industrialisierung und mit dem Digitalisierungsprozess ganz andere Ansätze. Und ja, die Vision ist natürlich eine gemeinschaftliche Vision. Familie Meier hat ja auch schon früh das Stadtgefüge neu gedacht und gerade mit dem Urban Harbor Pionierarbeit geleistet. Als ich das letzte Jahr das erste Mal hier war, war für mich sofort klar, dass ich hier auf dem deutschen Silicon Valley mich befinde.
Aber es ist nicht der nächste Weg, ne? Also von Gießen nach Ludwigsburg. Das liegt ja nicht unbedingt nebeneinander.
Es liegt nicht nebeneinander, aber es ist auch nicht weit entfernt. Ich sage immer dazu, China ist weit, Stuttgart jetzt nicht.
Ja.
Und im Grunde genommen hat die Welt auch so viele schöne Orte und es ist viel zu schade für nur einen Ort auf der Welt. Und dementsprechend, wir sind ja auch noch jung und lernen und sind natürlich auch sehr dankbar in dem Ökosystem, hier auf dem Urban Harbor mit der Firma Rieber, Familie Meier, Mann und Hummel gehört auch dazu in der Kollaboration. Er kümmert sich quasi um Automatisierung, Filtrierung von Wasser und Luft. Fraunhofer-Institut gehört dazu. Und wir haben ja auch noch weitere Partner von der frischen Seite im Handelsbereich, um dementsprechend wirklich hier aus dem Food Lab her das Food der Zukunft zu entwickeln und auch wirklich vom Acker bis zum Teller ein Konzept für die Welt zu schaffen.
Wie war denn da so, also ich sag mal, jetzt haben wir so ein grobes Bild, ne? Also über das, was ihr macht und dass ihr gestartet seid und die ersten Hürden ihr auch genommen habt. Aber wie muss man sich das vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel den Handel oder eine Großküche überzeugen möchte davon, die das jetzt noch nicht kennen, ja, also die, für die das jetzt neu ist, die vielleicht bisher alles anders gemacht haben. Und jetzt kommt ihr mit eurem Produkt und sagt, wir haben ja eine gute Idee.
Also nochmal kurz auf den Handel bezogen. Da hat ja damals alles angefangen, als ich dann bei dem ersten Großhändler angerufen habe und ihm von unserem Ansatz erzählt habe, haben wir direkt eine Dreiviertelstunde telefoniert. Er war fast Feuer und Flamme. Nur als ich ihm dann gesagt habe, hey, du kannst nicht heute bestellen, morgen ist die Ware da, wir müssen das eintacken, wir bauen ein frische Abo auf, hat er mich für verrückt erklärt.
Ja, das glaube ich sofort. Ja. Handel funktioniert anders. Ja.
Aber wir haben das geschafft, was keiner geschafft hat, wir haben es durchgesetzt. Und inzwischen alle Partner im Handelsbereich arbeiten mit uns mit Abos, beziehungsweise frische Abos. Und das sind keine Netflix-Abos, die wir integriert haben, sondern wirklich frische Abos. Das heißt, montags und donnerstags haben wir feste Erntetage. Dort kann der Händler sich dann orientieren, hat seine festen Mengen, 10-15% Schwankungen wöchentlich. Aber wir haben kalkulierbare Mengen und vor allen Dingen auch keine Überproduktion. Das ist auch immer unser Ansatz. Also natürlich wollen wir sehr nachhaltig das Ganze betrachten und dementsprechend haben wir dort natürlich den ersten Schritt integriert. Und ja, die Erfahrungen sind bisher sehr gut, weil wir eins geschafft haben. Wir haben ein System aufgebaut, welches CO2-positiv ist. Zum anderen haben wir ein Mehrwegsystem integriert, wo wir keinen Abfall produzieren in Form von Kartonage oder Plastik, sondern das Ganze wieder rückführen. Und zum anderen spricht das Produkt für sich. Also made in Germany, nachhaltig und vor allen Dingen mit mehr Inhalt und sehr geschmacksintensiv. Und da dankt uns inzwischen nicht nur der Kunde, der es verwendet, sondern auch der Händler und vor allen Dingen auch Mutter Erde.
Aber das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass ihr am Anfang wirklich, oder du vor allem, du hast ja damit angefangen, dass du wirklich mit dem Telefon da gesessen bist und hast erstmal angerufen, oder? Ja, war das der Start?
Das war der Start.
Okay.
Also mein Opa hat mich viel gelehrt und vor 3 Jahren verstorben, 93 Jahre alt geworden. Muss dazu sagen, er ist auch noch 2 Wochen vor seinem Tod jeden Tag Fahrrad gefahren.
Oh mein Gott.
Konnte eigentlich schon nicht mehr laufen, hat sich jeden Tag den 3. Stock hochgezogen. Und er hat mir quasi viele Lektionen und Weisheiten mit auf den Weg gegeben. Und eine davon ist halt Ärmel hochkrempeln und loslegen. Und ja, wenn es am Telefon war oder persönlich, mir war nichts zu schade. Ich habe wirklich den Weg gemacht und angefangen hat es halt wirklich dann per Telefon, Restaurants in der Region abgeklappert, Hotels, hat wirklich so Step by Step das Ganze aufgebaut und immer wieder reflektiert, wie können wir besser werden, wie können wir das Ganze jetzt in die Welt bringen. Und ja, es geht nicht von heute auf morgen. Mhm. Gute Dinge brauchen Zeit und deshalb das Ganze sukzessive Step by Step aufgebaut.
Mhm. Und wie macht ihr das heute, Marketing? Also jetzt seid ihr ja, jetzt gibt's ja mehr als dich. Wie macht ihr jetzt Marketing dafür? Also, dass es so in die Welt einfach dieses gute Thema rausgetragen wird?
Die Kommunikation ist ja heutzutage essentiell. Mhm. Und natürlich haben wir einen Vorteil durch die sozialen Medien. Und da haben wir natürlich auch durch den Background von Riba, Familie Meier, natürlich einen ganz anderen Input inzwischen und können das auch ganz anders da kommunizieren. Und vorher haben wir alles selber gemacht. Also ich habe immer gesagt, ich war das Mädchen für alles, in Anführungsstrichen.
Ich glaube, das ist auch so, oder? Wenn man ein Unternehmen startet, ja.
Ja, halt wirklich jeden Bereich aufgebaut, entwickelt, inzwischen gelernte Elektroniker, Schreiner, Marketing, Vertriebler. Also wirklich jegliche Art durchgemacht. Und klar, wir brauchen in jedem Bereich einen Profi. Mhm. Und die haben wir inzwischen. Und da haben wir natürlich auch durch die starke Partnerschaft ganz andere Schnittstellen. Und können dann natürlich auch von der Marketingkommunikation her ganz andere Kanäle wählen.
Was sind da die wichtigsten für euch?
Das Food-Netzwerk ist sehr speziell, wie ich inzwischen kennengelernt habe. Und natürlich spricht am Ende das Produkt für sich, sehr essentiell in dem Markt und vor allen Dingen auch direkte Kommunikation. Also wenn wir auch Kunden, Großkunden hier zu uns einladen, das Ganze vor Ort präsentieren, ist es natürlich auch sehr schön, bleibt im Gedächtnis und ist vor allen Dingen auch sehr innovativ und ein neuer Ansatz. Ansonsten natürlich über die Food-Netzwerke, Social Media. Hier gibt es ja verschiedene Kanäle, die wir dort bespielen können.
Kommuniziert ihr denn auch mit dem Endverbraucher?
Aktuell weniger. Wir haben uns erstmal auf den Handel konzentriert, also auf den Großhandel für Restaurants, Hotelleries, Gemeinschaftsverpflegung, Kitas und Schulverpflegungen, weil wir natürlich dort einen ganz anderen Ansatz sehen, auch von den Speiseplänen her. Und nichtsdestotrotz wollen wir auf den Weg in den Einzelhandel gehen, aber zum späteren Zeitpunkt.
Mhm. Weil da hast du ja angefangen, ne?
Da haben wir angefangen.
Deswegen so ein bisschen, oder? Schließt sich dann vielleicht auch.
Der Kreislauf schließt sich, ja. Ja, wir haben da natürlich während Corona knapp 100 Rewe-Märkte beliefert, hatten 200 auf der Warteliste. Aber wir haben auch schnell festgestellt, dass wir als junges Startup, als wir das damals waren, keine Infrastruktur in der Logistik haben, der Vertrieb viel zu mühsam ist und dass wir dementsprechend uns natürlich nach Corona komplett auf Hotellerie und Gastronomie-Szene konzentriert haben, weil halt einfach unsere Skalierung viel effizienter war.
Mhm. Weil das prinzipiell ist natürlich ein spannendes Thema eben für den Endverbraucher auch, ne? Also da ist ja nachvollziehbar, dass es die erste Idee war und dass es jetzt wahrscheinlich am Ende dann kommt, ja. Wenn's so. Du hast ja Corona ja schon erwähnt und dass ihr da ja auch sehr, sehr kreativ unterwegs wart. Gab es sonst Herausforderungen, wo du sagen würdest, Mensch, damit haben wir nicht gerechnet oder damit haben wir gerechnet, war aber trotzdem nicht so leicht, damit umzugehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also inzwischen sind wir schon so weit, wir lieben Herausforderungen und vor allen Dingen, wir wachsen mit Herausforderungen.
Ja.
Wir sind sehr dankbar dafür und lernen sehr schnell. Und dementsprechend, jede Schwierigkeit ist natürlich irgendwann auch eine Erfahrung, wenn man sie erfolgreich absolviert hat. Und so war es dann auch mit Corona, so war es mit den ganzen Steinen, Stolpersteinen, die uns in den Weg gelegt wurden. Daraus haben wir dann einen schönen Weg gepflastert. Und das, was wir tun, steht in keinem Lehrbuch. Das heißt, wir müssen uns alles selber erarbeiten und wir lernen mit den Fehlern, wir lernen mit dem Tun. Und das ist auch so eigentlich das Wichtigste für meine Erkenntnis bisher, dass man ja nur über das Tun vorankommt. Und ich dachte mir auch am Ende des Tages, was willst du am Ende von deinem Leben erreicht haben?
Ja.
Wenn du dann irgendwann mal dort bist in dem
Große
Moment,
Frage, ja.
das reflektierst, hast du gelebt oder hast du nur gelebt, um zu leben? Und ja, ich habe inzwischen meine Passion entdeckt und bin sehr zufrieden damit. Ich brenne dafür und sehe auch klar in die Zukunft, dass dort halt noch ein Riesen-Impact entsteht. Und wir wollen natürlich auch breiter werden, breiter denken, plastikfreie Lieferketten, CO2-positive Farming-Systeme, also nicht nur Focus Microgreens, weil mit Microgreens können wir eigentlich jegliche Art von Teller verändern in Form von der Frische. Weil gerade im Winter ist es ja auch so, wir importieren 40% der Frische aus dem Ausland. Spanien, Marokko, Italien, Kenia, dort kommen unsere Kräuter her. Und teilweise lange Transportwege, viel CO2-Ausstoß und vor allen Dingen auch viel chemische Düngemittel. Und wir können mit unseren frischen Microgreens eigentlich jegliche Art von Teller verändern und vor allen Dingen auch nachhaltig gesund betrachten. Weil wir können mit einer, nationalen Strategie das Ganze natürlich in jeder Großstadt implementieren und dementsprechend dort auf jeden Teller eine frische Komponente integrieren, weil unsere Microgreens ja auch wirklich jegliche Art von Geschmack abdecken. Du hast ja auch schon den Basilikum probieren dürfen.
Ja, und den Knoblauch.
Und den Knoblauch.
Ja, der ist nachhaltig in Erinnerung geblieben, ja.
Und ja, da brauchen wir halt neue Ansätze, weil das Thema ist, seit der Industrialisierung des Foods, seit der letzten 50 Jahre hat sich vieles verändert. Wir haben natürlich einen Druck von der Marktseite her, auf weniger Fläche mehr Ertrag, kürzere Kultivierungszyklen mit mehr Düngemittel und automatisch haben wir gar nicht mehr so ein gesundes Produkt, wie es früher mal war. Und das ist halt der Ansatz mit den Microgreens, weil wir davon sehr überzeugt sind, dass das wirklich ein Impact sein kann und auch sein wird. Eine Handvoll unserem Brokkoli im Vergleich hat genauso viele Nährstoffe wie zwei große Brokkoliköpfe auf 100 Gramm. Das heißt 10-mal so viel Vitamin C, 100-mal so viel Sulforaphan. Und das sind Makronährstoffe, die wir ja gar nicht mehr so im Food vorfinden, teilweise, leider. Und dadurch können wir halt wirklich jegliche Art wieder von frischer, gesunder Komponente in den Teller integrieren. Genau, und als nächstes fokussieren wir uns natürlich dann auf weitere Produkte in der Lebensmittelkette, weil wir möchten saisonaler denken, vor allen Dingen auch regionaler, regional nicht alle 400 Kilometer betrachtet, sondern 50 Kilometer Radius, noch wieder Tomaten, sage ich schon.
Aber die sind wichtig, die kommen auch, oder?
Die kommen auch noch, aber ich wollte auf die guten Erdbeeren eingehen, die es im Winter im Supermarkt gibt. Man sollte es nicht gewohnt sein, halt im Winter zu erwarten, dass es Erdbeeren gibt, weil die kommen natürlich nicht aus natürlichen Bedingungen, sondern aus künstlichen. Und wir wollen halt wirklich schauen, wo können wir in der Frische anpacken, um halt wirklich auch die ganzen Importe zu reduzieren.
Das, was ihr anbaut, das klingt jetzt so, also wenn ihr euch das jetzt vorstellt, das ist kein Feld, sondern es ist ein Raum mit großen, langen Metallbehältern, ganz viel Glas, ganz viel verschiedenen Ebenen, wo alles grün und auch rot leuchtet. Das fand ich vorhin auch ganz, ganz spannend. Diese Pflanzen oder diese Pflänzchen, die brauchen ja eigentlich nur Wasser und Licht.
Und Liebe.
Ja, das natürlich auch. Aber die müssen nicht gedüngt werden. Da ist nichts extra irgendwie drin, sondern es ist wirklich das, was es sein soll, oder? Also gutes Wasser und Licht. So. Das heißt, ihr seid ja damit ja aber auch saisonal unabhängig.
Ganz genau. Also das hat natürlich den Vorteil, wir produzieren hier in den alten Luftschutzbunkern auf dem Areal komplett wetterunabhängig. Das heißt, wir können natürlich an 365 Tagen mehr ernten und auch liefern. Das hat natürlich einen ganz anderen Impact auf unsere Produktion. Wir haben natürlich den Fokus auch immer auf die Nachhaltigkeit. Also das ist unser erster Schritt, immer die Nachhaltigkeit. Und dementsprechend haben wir ein nachhaltiges Substrat, die Hanfmatte. Die speichert extrem viel Wasser ein, wodurch wir eigentlich einen Topf Basilikum nur ohne Erde in jede Küche kriegen. Und von daher brauchen wir auch keine Nährstoffe, weil in dem jungen Stadium benötigt es keine Nährstoffe. Wir haben Makroanalysen des Wassers gemacht und haben eigentlich nur Eisen, Magnesium, Kalium minimal angepasst. Einfach an das perfekte Wachstumsbedingungen. Und dementsprechend haben wir natürlich durch unsere Far-Red-Blauanteile im Kunstlicht, weil wir im Keller produzieren. Aber nichtsdestotrotz tankt unser Grün sehr viel Chlorophyll, sehr viele Makronährstoffe. Und wir haben natürlich ein Mikroklima geschaffen, wo wir gewährleisten, dass wir montags und donnerstags gleiche Mengen und vor allen Dingen auch gleiche Qualität ernten. Das ist ja auch das Thema der Zukunft, Klimawandel. Mhm. Und ja, wie sieht die Ernährung der Zukunft aus, beziehungsweise auch die Landwirtschaft der Zukunft? Und wir sehen uns einen Teil davon, weil gerade Landwirte schreien ja immer so ein bisschen gegen Vertical Farming. Aber wir wollen ja auch Landwirtschaft nicht ersetzen. Das können wir auch nicht. Wir wollen nur einen Teil dazu beitragen, dass wir gerade im frischen Bereich gewährleisten, dass wir noch gesundes und vor allen Dingen auch verfügbares Lebensmittel das ganze Jahr über haben. Und gerade mal Spanien, letztes Jahr im Dezember über 30 Grad, vor 2 Wochen Überflutungen. Und die Themen haben wir ja hier auch schon. Hagel im Sommer, Ernteausfälle, mein Olivenbauer vom Markt hat nur noch ein Fünftel von der Ernte, die er letztes Jahr hatte. Kommt aus Sizilien, das Olivenöl, einfach wegen Dürren. Und ja, wie sieht das in 10 Jahren aus? Wie sieht das in 20 Jahren aus? Und es wird nicht besser, es wird nur schlimmer. Und laut Meeresforschern haben wir nicht Viertel vor 12, sondern Viertel nach 12. Mhm. Deswegen sollten wir jetzt, unterstreiche ich das, tun wieder, damit anfangen, nicht nur darüber reden, sondern es auch zu tun. Und ja, das ist unser Ansatz, Ökosysteme entwickeln und keine zerstören.
Ja, das klingt auch total spannend. Ist es denn so, dass die, du hast ja gesagt, ihr seid ja jetzt also an Großküchen und Hotellerie und so und Restaurants rangegangen. Ist es für die einfach, das zu verarbeiten? Weil es ist ja auch neu, oder? Der Brokkoli sieht anders aus. So, und der Knoblauch auch. Also insofern, also man muss sich jetzt den Knoblauch, wenn jetzt alle von uns an die Knoblauchzehe denken, ja, die wir im Supermarkt vielleicht sehen oder auf dem Markt, der Knoblauch bei euch, das sind halt kleine grüne Pflänzchen und die sind sehr, sehr intensiv. Also gefühlt hätte ich jetzt gesagt, wahrscheinlich braucht man da auch gar nicht so viel. Also es ist ein anderes Kochen, oder? Also mit diesen Pflänzchen, die ihr liefert, mit diesen Microgreens.
Definitiv.
Ja, ist das auch ein Thema, also für die Köche, für die...
Natürlich ist dort die Kreativität jedes einzelnen Kochs gefragt. Ja. Aber am Ende des Tages entscheidet das Konzept für die Anwendung. Mhm. Da sind wir auch schon in der Weiterverarbeitung für Maultaschen, Pestos, Öle, um das Ganze auch ein bisschen zu vereinfachen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz sprechen wir am Ende davon, dass wir eine Dekoration auf dem Teller bieten. Ein Geschmack, dort ist natürlich dann auch wieder mit dem Geschmack, muss man das Ganze abgleichen. Natürlich kann man nicht so viel Knoblauch verwenden, sonst gibt es natürlich dementsprechend sehr intensiven Geschmack. Und zum anderen ist es natürlich dann schon, sage ich mal, etwas neu für den einen oder anderen. Aber ich merke auch immer wieder die Begeisterung. Also damals unser erster italienischer Kunde, das Restaurant bei uns in der Heimat, dem habe ich die Kräuter vorbeigebracht, bin auch direkt in die Küche gegangen und er hat die Kiste in die Hand genommen, hat sie so gestreichelt, parallel, wo er mit mir geredet hat, weil er einfach Danke gesagt hat, dass wir ihm so frische Kräuter gebracht haben. Und da habe ich wirklich dieses Herz und die Leidenschaft auch in der Küche gesehen. Und deswegen hat mich das inspiriert und ich denke, dass jeder Koch, sage ich mal, in seinem Bereich natürlich auch eine Koryphäe und weiß, damit umzugehen.
Mhm. Das ist ein schönes Bild, ja, dazu. Ich kann es nur unterstreichen, ja, man könnte die streichen. Das sieht wirklich einfach auch sehr hübsch aus, ja. Da kann man eine Menge mitmachen. Du hast ja auch immer so einen Ausblick in die Zukunft. Du hast ja gesagt, da soll ja noch mehr kommen. So ganz einfach ist es wahrscheinlich nicht, oder? Also das zu erweitern um weitere Produkte. Weil wir haben jetzt über Knoblauch gesprochen und den kleinen Basilikum und so. Aber was ist dann euer nächster Schritt? Was ist konsequent?
Ja, du hast es eigentlich schon auf den Punkt gebracht. Die Einfachheit.
Ja.
Und da ist natürlich der Gedanke, gemeinschaftlich kann man Großes erreichen. Und wir können nur gemeinschaftlich in die Zukunft gehen. Und dementsprechend ist der nächste Schritt natürlich, uns darauf zu fokussieren, Salate, Babyleaf, Kopfsalate oder auch Pilze nachhaltig und vor allen Dingen auch regional anzubauen. Mhm. Und gerade Pilze werden ja auch als das Fleisch der Zukunft laut Forschern gesehen. Und ich bin auch sehr davon überzeugt, dass Wasser irgendwann das Gold der Zukunft wird. Mhm. Weshalb wir natürlich sehr nachhaltige Wasserkreisläufe integriert haben. Wir sparen hier in unserem System bis zu 95% Wasser. Und das Ganze wollen wir natürlich auch auf den Salat implementieren, weil es ist natürlich nicht sinnvoll, wie es aktuell läuft, dass wir Salat aus Spanien und Italien importieren und eigentlich nur das Wasser von A nach B importieren und lange Transportwege und vor allen Dingen auch lang viel CO2-Ausstoß dazwischen liegt. Und warum nicht vor Ort produzieren? Ja, weil wir es aktuell noch nicht können. Aber genau deswegen gehen wir es an. Genau, weil wir halt wirklich das urbane Stadtgefüge neu denken und lenken möchten im Bereich der Frische.
Das ist auch, glaube ich, wirklich, das ist weltweit einfach ein großes Thema. Also wenn du es jetzt mit dem Salat und regional und überhaupt im Wasser gerade gesagt hast, denke ich jetzt mal ganz persönlich an meinen letzten Urlaub. Wir waren mit meiner Tochter in Seoul. Und da gibt es in den Metrostationen, in dieser Zwischenstation, wenn man fährt da relativ weit
schon
weit
viel von
runter.
Gehört, ja.
Genau, da gibt es diese Salat, ich sag Manufakturen, wie auch immer. Also du siehst halt auch, es ist ähnlich wie bei euch, also diese Bahn, ja, wo dieser Salat halt eben wächst. Und dann hast du daneben aber einen Automaten, wo du dir diesen Salat auch ziehen kannst, wenn gerade aktuell halt keiner da ist. Also sie verkaufen auch, also es sind auch Menschen, die da arbeiten. Aber wenn da halt keiner ist, außer der Zeiten, kriegst du aber quasi 24/7, würdest du den Salat dann bekommen. Ist das so eine Idee, um das an den Endverbraucher zu kriegen? Habt ihr so über sowas schon mal nachgedacht, so verrückt es auch ist?
Umso verrückter die Idee, umso besser ist sie am Ende des Tages. Und ich meine, eine Idee ist ja auch nur so effizient, wenn sie auch Relevanz erreicht. Und natürlich gehören dort die verrücktesten Ideen dazu. Aber am Ende des Tages müssen wir natürlich das Ganze auch wirtschaftlich betrachten. Und da haben wir natürlich als junges Startup den Vorteil gehabt, dass wir mit minimalen Mitteln maximale Ziele erreicht haben. Das heißt, wir sind wirtschaftlich in einem Bereich, in dem Vertical Farming, wo große Firmen gescheitert sind, weil sie eins gemacht haben, sie haben viel investiert und am Ende das Produkt am Ende des Tages vergessen. Und ich kenne nicht die Zahlen von den Schränken vor Ort. Allerdings ist das natürlich ein Modell. Auch gerade in Bezug auf die Zukunft, das sagt Herr Meier Senior immer so schön, wir haben erst 5% der Innovation getätigt, die wir in Zukunft benötigen. Deswegen, also da stehen noch viele, viele Türen offen, sage ich mal, für die Richtung. Und ich sage immer, das eine schließt das andere nicht aus.
Das stimmt, ja. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Ich glaube, wir müssen da alle so ein bisschen aufgeschlossen sein für neue Dinge. Das mit diesen Schränken in der Metro ist ja eigentlich auch nur sowas, eigentlich so quasi, könnte man sagen, den Endverbraucher anschreien, oder?
Marketing,
so, hey, guck doch einfach mal, was gibt es denn noch für Möglichkeiten, dass es halt regional ist, dass es nicht von weit her kommen muss, sondern guck mal, hier machen wir das und hier kannst du es kaufen. Ich glaube, am Ende des Tages ist es wahrscheinlich schon ein großer Weg, ja, also ein großes Stück des Weges, den wir da gehen müssen, uns einfach umzustellen. Aber es ist mega spannend, was ihr hier aufgebaut habt. Ja, also Luftschutzkeller klingt natürlich auch nochmal, weil du es gerade eben gesagt hast. Aber wie interessant es ist, wie ihr diese Räume nutzt. Vielleicht noch ein letztes Wort dazu, weil das fand ich einfach toll. Also wie das belüftet, wie die warme Luft dorthin kommt, was da rundum genutzt wird. Das ist wirklich ein total spannendes Gebäude hier. Also es sieht von außen sehr, sehr stylisch aus. Aber dann geht man einfach nur erstmal die Treppen runter und landet halt wirklich im Keller. Sieht immer noch gut aus, aber man landet im Keller. Und wie, da noch ein Wort dazu, wie macht ihr das? Die Pflanzen brauchen Wärme, sie brauchen Licht, sie brauchen Energie, aber auch da habt ihr euch ja was dazu gedacht.
Richtig, wir haben uns Gedanken gemacht und wie es aussieht, die richtigen.
Ja.
Also ja, klar, der Ansatz ist natürlich, leerstehende Flächen zu transformieren, weil wir haben natürlich A, den Vorteil, dass wir im Keller sind. Nebenan ist das Kraftwerk von der Stadtwerke. Das produziert Abwärme. Die wiederum nutzen wir für unsere Raumtemperatur. Das ist natürlich perfekt im Vertical Farming, wo es natürlich um Effizienz geht. Und zum anderen haben wir eine PV-Anlage auf dem Dach. Und über Wassersystem haben wir dementsprechend einen CO2-positiven Kreislauf geschaffen. Und 30% des globalen CO2-Ausstoßes steckt im Food. Und
okay,
das ist unser Ansatz, dass wir dort anpacken. Nicht die ganze Zeit über Autos reden, sondern über das Food, über die Lebensmittel.
Ja.
Und dort ist unser erster Step natürlich, den Acker in der Stadt zu revolutionieren und ungenutzte Flächen nutzbar zu machen.
Das ist echt eine super schöne Idee. Die sollte Schule machen. Insofern, alle, die uns zuhören, nehmt das als Inspiration. seid gerne wach, hört zu, schaut zu, was da alles an neuen Dingen auf uns zukommt. Das ist mega spannend, was ihr da auf die Beine gestellt habt und
Dankeschön.
Eben auch macht, also wie viel Fantasie ihr auch da drin habt. Ja, ich sag jetzt einfach mal vielen Dank fürs Gespräch und alles, alles Gute.
Ja, vielen Dank, genau. Anja, ich habe zu danken. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Clubcast, der Podcast der Marketingclubs.